Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Moderator Kolja Unger und
Matthias Knehm, Comiczeichner.
Herr Knehm, haben Sie vielleicht ein Glas Wasser?
Kleinen Moment, ja. Vielleicht besser.
Trinken Sie noch mal vielleicht kurz einen Schluck? Ja, und das Gute ist, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt können wir durch die Mikrosensoren auch die Gedankenströme aufzeichnen und hier zu mir ins Studio übertragen. Herr Knehm, denken Sie mal was.
Es regnet in Zürich.
Ja, Gedanken wie diese, die lassen sich natürlich nicht wirklich aufzeichnen. Das mit den Mikrosensoren im Wasser, das war natürlich Quatsch, beziehungsweise es war kein Quatsch, sondern Fiktion. Eine Fiktion, die im Mittelpunkt steht von Matthias Knehms neuer Graphic Novel. Denn in Gläserne Gedanken geht es um die Intimität des Denkens. Kann man das so sagen?
Ja, das ist sehr schön formuliert, ja, absolut. Und genau die Erfindung eigentlich dieser Brain Phone, ein Startup, die tatsächlich so eine App konstruieren will, mit dem man Gedanken in geschriebenen Text umwandeln kann, das ist eines der Kernpunkte der Graphic Novel.
In der Graphic Novel, da gibt es ihren Protagonisten Markus, der ist ein introvertierter Schriftsteller, den wir Panel zu Panel durch seinen Alltag als frischgebackener Vater und Autor mit Schreibblockade begleiten. Gleichzeitig können wir seinen Gedanken in Textform folgen. Die Gedanken schweifen ab über das Verhältnis zu seinem verstorbenen Vater, während man gleichzeitig mitgenommen wird, zum Beispiel auf einen zeichnerischen Waldspaziergang. Haben Sie, Herr Knehm, auch Orte, Routen, auf denen Sie besonders gut denken können?
Tatsächlich denke ich, wie dieser Markus auch sehr gern beim Spazieren und auch beim Spazierengehen im Wald. Und es ist schon so, das Gehen fördert natürlich diese Gedanken. Und speziell ist ja, dass diese Gedanken nicht, sage ich mal, wie abstrakt irgendwo in dem Hirn herumgeißen, sondern auch wirklich bewusst konstruiert werden. Weil der Markus, und da bin ich vielleicht ähnlich, die konstruieren ihre Texte im Kopf, eigentlich wie wenn ich jetzt sprechen würde, nur sie sprechen es eben nicht aus. Und das ist so seine Art, seine Bücher zu verfassen. Das heißt, er diktiert die Sätze mit einer Spracherkennungs-App und das führt ihn dann in diese doch schon auch brenzlige Situation mit dieser Gedankenübertragungs-App.
Darauf kommen wir gleich nochmal genau zu sprechen. Sie haben es eben gesagt, er schreibt nicht, ein Schriftsteller, der nicht schreibt, sondern diktiert mit einer Spracherkennungs-App. Verwenden Sie denn für Ihre Comics auch vergleichbare technische Hilfsmittel?
Gar nicht, aber ich habe mir tatsächlich so einen Teil runtergeladen, um auszutesten, wie das geht.
Als Recherche quasi?
Eine Recherchearbeit. Ist es glaubhaft, dass jemand diktiert statt schreibt? Und es gibt meiner Meinung nach tatsächlich Schriftstellerinnen, die das machen. Ich denke, man ist auch wirklich schneller.
Ja, diese neuen Spracherkennungs-Apps, die verwandeln gleich die Sprache in Text.
Fantastisch. Also Dostojewski musste ja, glaube ich, weil sein erstes Buch nicht mehr greifbar war, alles nochmal verfassen, hat es dann diktiert seiner Sekretärin. Und das hat mich auch inspiriert, als Möglichkeit eben einen Text zu verfassen.
Markus wird für die Verwendung seiner Sprach-App allerdings auch von einer Freundin kritisiert. Bereits mit der Spracherkennungs-App würde er freiwillig seine Gedanken überwachen lassen. Was ist da dran aus Ihrer Sicht?
Die Recherchen haben mich schon auch ziemlich weit in dieses Dickicht geführt. Und wenn man sieht, was Elon Musk oder auch Jeff Bezos andere vorhaben mit solchen, nicht nur Spielereien, sondern tatsächlich auch ernst gemeinten, auch medizinisch brauchbaren Geräten, dann schwant einem natürlich Böses. Wie wird das dann verwendet, wenn wir tatsächlich das diktieren können und das wird dann digitalisiert und das ist dann schlussendlich irgendwo auf einem Speicher drauf? Die Gefahr ist natürlich da, dass das dann auch öffentlich wird.
Also das sind gerade tatsächlich aktuelle Sachen. Ich meine, es gibt Spracherkennungs-Apps, es gibt Google, es gibt Alexa, die Sachen werden gespeichert. Wie gefährlich sind denn Big Data und die Datenkraken?
Es geht ja schon um die Privatsphäre. Und wenn ich mir jetzt persönlich vorstellen würde, dass alles, was ich denke, oder wenigstens, sagen wir so, wie in der Graphic Novel bewusst denke, wenn das irgendwo ins Netz kommt und potenziell abgehört werden könnte, ich hätte ein Problem damit. Und ich würde mich wirklich auch unwohl fühlen, ich würde mich sehr unfrei fühlen und ich hätte ständig das Gefühl, dass ich überwacht werde.
Ja, und andersrum wird ja auch ein Schuh draus. Also diese Sorge, immer überwacht zu werden, die kann ja schnell auch, was ja auch in den letzten Jahren einen großen Zuwachs gefunden hat, in Verschwörungsnarrative ausarten. Das thematisieren Sie auch in Ihrer Graphic Novel. Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen berechtigter Sorge um unsere Daten und Verschwörungsnarrativ? Erst bei den Mikrosensoren im Wasserglas oder bereits früher?
Ich denke, wir sind schon mittendrin. Also ich denke, was erzählt wird hier, ist eine Form, eine Möglichkeit vielleicht, wie man das tatsächlich jetzt technisch umsetzen könnte. Wenn ich sehe, wie wir schon unsere Suchbegriffe eingeben, wie wir kontrolliert werden, was wir für Websites aufrufen, wie oft wir auf Social Media sind, welche Zeit, welche Bilder wie anschauen, dann sind wir eigentlich mittendrin und ich denke, das ist tatsächlich schon eine Realität geworden. Die Verschwörungstheorie anschließend, das ist nur ein Katzensprung davon entfernt, dass wenn man sich in diese Welt hineingibt, könnte man schon das Problem bekommen, dass man nicht mehr rauskommt, weil wenn immer dieser große Bruder einem zuhört, zuschaut, will man alles abstellen, kann man auch nicht, dann ist man weg von der Gesellschaft, von seinen Freunden. Wir sind also in einem schon ziemlich kräftigen Dilemma drin.
Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, könnte man meinen, Sie wären Datenschützer oder Soziologe, aber Sie sind gelernter Architekt und das sieht man einigen Bildern auch an. Sie zeichnen zum Beispiel nicht nur diesen Waldspaziergang durch ein Perspektivenspiel, den ich eben erwähnt habe, sondern auch immer häufiger Zürich in einer Supertotalen. Welche Rolle spielt Stadtplanung und Architektur für Ihr Schaffen?
Ich finde es das interessant, dass Sie Zürich wählen, weil tatsächlich, es ist natürlich so, ich lebe in Zürich, arbeite hier und ich habe hier auch Architektur studiert, das ist richtig und diese Stadt ist mir sehr wichtig, also ich habe sie sehr gern. Aber es ist tatsächlich so, der Versuch hier jetzt in dieser Graphic Novel war anders als bei anderen. Ich nehme nur die Erinnerung an Zürich oder besser gesagt, es ist eben, naja, ist es dann Zürich oder eben
Ja,
nicht, dass ich
gute
fahre auch schon
Frage.
rein, weil tatsächlich kann man es erkennen, man sieht natürlich den See und die Berge und sieht die Architektur. Es war für mich auch ein bisschen ein Selbstversuch. Wenn ich von Gedanken spreche und auch Erinnerungen, wollte ich austesten, wie es funktioniert, wenn ich jetzt die bildlichen Inhalte eben nicht nach Fotos zeichne, sondern ich gehe graben und schaue mal, was kommt dabei heraus.
Ja. Und was dabei herauskommt, das sind unter anderem Gläserne Gedanken von Matthias Gnehm. Das hat 640 Seiten und ist in der Edition Moderne erschienen. Vielen Dank für die vollkommen freiwilligen Einblicke in Ihre Gedanken, Herr Gnehm.
Herzlichen Dank.
Ja, und Ihre Gedanken können Sie uns natürlich auch gerne schreiben an corso@deutschlandfunk.de. Kolja Unger und
Matthias Gnehm, Comiczeichner.
Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.
Corso. Kunst und Pop.
Ich habe es nicht begriffen am Anfang, das Spiel mit den Gedanken. Das war so gut. Ach,
Ja, ich dachte, das ist
schade.
Ihr eigener Trick gewesen.
Ja, super, super. Und ich dachte, tatsächlich dachte ich, Sie hätten was vorbereitet oder so. Oh, so gut, das war so gut.